Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja, hallo auf dem blauen Sofa. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kommen wir zu einem ernsten Thema. Als die Berliner Mauer fiel, gab es gut ein Dutzend befestigte Grenzanlagen. Heute, also gut 30 Jahre später, haben wir mehr als 60 befestigte Grenzanlagen fertiggestellt oder im Bau. Über das Ende des Liberalismus haben ein Buch geschrieben, Ivan Krastev und Stephen Holmes. Und dieses Buch heißt Das Licht, das erlosch, eine Abrechnung, erschienen bei Ullstein. Ihr Applaus bitte für meine Gäste Ivan Krastev und Stephen Holmes. Herr Krastev, Sie schreiben in Ihrem Buch, Weltoffenheit ist heute ein Begriff, der Angst macht statt Hoffnung. Das ist ja doch eine sehr erstaunliche Entwicklung, die wir hier erleben. Woher kommt das? Warum macht Weltoffenheit Angst?
Für mich ist das Interessanteste nicht nur, dass die Menschen die Weltoffenheit mögen. Das Problem ist eben, dass das Beste immer dasselbe ist. Wenn Sie sich mal die Meinungsumfragen anschauen in Mittel- und Osteuropa und Sie fragen, was ist das Beste, was Ihnen je geschehen ist, dann werden die meisten Menschen sagen, die Öffnung der Grenzen. Wenn Sie die Menschen fragen, was Sie heute mehr hören, dann geht es immer um die Öffnung der Grenzen. Also nicht, da geht es nicht so sehr vor der Angst, dass Menschen kommen. Heute haben die Menschen Angst, dass die eigene Bevölkerung das Land verlässt. Und insofern ist Weltoffenheit gleichzeitig sehr gut und gleichzeitig sehr schlecht.
Es ist eine weltweite Bewegung, das finde ich auch sehr interessant, das halten Sie in Ihrem Buch fest. Den Liberalismus definieren Sie nach Ende des Kommunismus, Zusammenbruch der Sowjetunion, Zusammenbruch der Mauer, also Wegfall der Mauer und der heutigen Zeit. Und das Erstaunliche ist, Sie schreiben ja auch, es ist eine weltweite Bewegung, diese Angst vor Weltoffenheit. Woher kommt dieser Parallelismus, Mr. Holmes? Das würde mich sehr interessieren. Es gab wirklich eine große Phase, das war ja ein Rausch, der Kommunismus fiel weg. Es ging noch weiter. Nelson Mandela wurde damals aus dem Gefängnis entlassen. Ja, Pinochet wurde aus dem Amt vertrieben. Das war ja eine weltweite Bewegung, Liberalismus. Und heute ist genau die Gegenbewegung. Das ist wirklich für mich eine sehr wichtige Frage. Woher kommt das, diese weltweiten Strömungen? Wie können Sie sich das erklären?
Ja. Danke. Also das ist richtig, dass unser Buch versucht, das zu erklären, diese Verhältnisse zwischen was geschieht in Osteuropa, in Russland, in den Vereinigten Staaten und natürlich mit dem Hintergrund, was geschieht in Westeuropa. Aber man fängt an, man versucht zu erklären, wie die Populismus nach 1989 zum Aufstieg des Populismus in Osteuropa beigetragen hat. Das ist die erste Frage. Natürlich, wann kommt nachher zum Russland, den Vereinigten Staaten und so weiter. Und die erklären, dass wir versuchen, das ist nicht nur ein Rückkehr zu Verdrängten, das ist nicht ein Rückkehr zum Liberalismus 30er Jahre, aber das ist eine Gegenreaktion gegen die Demokratisierung als Nachahmung. Weil Nachahmung impliziert immer ein Verhältnis von Minderwürdigkeit und Überlegenheit zwischen der Nachahmer und den Nachgeahmten. Und man sieht das ganz gut, dass in Osteuropa heute die populistischen Parteien, sie sagen immer mehr oder weniger dasselbe, wir möchten nicht mehr kopieren. Wir möchten nicht mehr Kopie sein, also eine schlechte Kopie von der westlichen Demokratie. Und das war in dem Harmonisierungsprozess, die liberalen Reformer in Osteuropa haben gesagt, wir sollten irgendwie uns adaptieren zu postnationalistischen Normen Deutschland und Westeuropa. Und das heißt, unsere eigene Tradition zurückzulassen. Das ist wieder, das Landesherkunft muss vergessen sein, mehr oder weniger. Und das produziert, das verursacht eine Reaktion dagegen und sagt, no, wir möchten ungarisch sein, wir möchten polnisch sein. Und die Opposition, die Liberalen, verstehen das nicht. Also das ist die erste Erklärung. Man benutzt diesen Nachahmungsbegriff, viele andere Ereignisse und Faktoren zu erklären. Aber die erste Sache ist der osteuropäische Populismus. Und das ist eigentlich eine ziemlich, wir glauben, das ist eine ziemlich gute Erklärung von was passiert ist.
Ja, Sie glauben ja in Ihrem Buch, Sie gehen ja davon aus, diese Phase ist wirklich vorbei. Also die Phase des Liberalismus. Ich möchte später noch mal darauf zu sprechen kommen, was Ihre Prognose ist. Okay, okay. Ja, was
kann ich korrigieren ein bisschen? Das ist nicht das Ende des Liberalismus. Das ist das Ende der liberalen Hegemonie.
Ja.
Nach 1989, das war eine Idee, dass Liberalismus sollte das ganze Welt herrschen. Und alle anderen Gesellschaften sollten zu Liberaldemokratie werden. Das ist vorbei. Nach dem Irakkrieg, nach dem Ende des arabischen Frühlings und so weiter. Niemand glaubt das mehr. Und das heißt nicht das Ende des Liberalismus. Liberalismus hat natürlich ein großes Problem mit, besonders in Europa, da, wenn Amerika sich zurücktritt, wie kann eigentlich Deutschland und die Europäer immer noch ihr liberales Schicksal unterstützen ohne Amerika? Das ist eine neue Herausforderung, die nicht vorher war. Aber Liberalismus hat viele Stärke. Liberalismus ist nicht vorbei. Das ist nicht, was Putin hat gesagt, Liberalismus ist vorbei, ist obsolet. Das ist nicht wahr. Aber die Idee, dass alle müssen zu Liberalismus konvertieren, das ist vorbei.
Die Dominanz ist vorbei. Ich korrigiere mich. Sie schreiben, die Dominanz ist vorbei und das wird ein neues Weltbild kreieren. Darüber würde ich gerne später sprechen. Ich würde gerne noch mal zunächst darauf zu sprechen kommen, wie Sie zu dieser Idee, zu diesem Buch kamen, warum Sie beschäftigt, Anfang und Ende Liberalismus und wie kommt das? Ivan Krastev, Sie sind Bulgare. Sie sind unter anderem Leiter des Center of Liberal Strategies in Sofia. Sie sind sozusagen hinter dem eisernen Vorhang aufgewachsen. Und Sie, Mr. Holmes, Sie sind Amerikaner. Sie lehren Rechtswissenschaften in New York an der Universität, beschäftigen sich seit vielen Jahrzehnten mit liberalen Ideen und Demokratietheorien. Wie sind Sie denn beide zusammengekommen mit dieser unterschiedlichen Biografie, sich mit dieser weltweiten Strömung jetzt zu beschäftigen?
So in a certain way we came in the way the imitation game came.
Gut, wir sind über die Imitation, über die Nachahmung dazu gekommen. In 1990 unterrichtete Herr Professor Holmes in Chicago und er hat ein neues Programm aufgelegt für die sozusagen die Einführung der neuen osteuropäischen Länder in die in das Verfassungswesen. Und so kennen wir uns schon seit 25 Jahren und wir können sehr viel miteinander uns unterhalten. Und da kam die Idee auf, dass wir nicht nur erklären, warum etwas in Osteuropa falsch gelaufen ist oder warum die Amerikaner Trump gewählt haben oder warum Russland jetzt den Weg gegangen ist, den es gegangen ist. Wir brauchten die beiden Perspektiven. Und es gibt viele Menschen, die sagen immer, okay, 1989 hat man so viel Hoffnung gehabt und wir können jetzt erklären, was möglich ist und was nicht. Aber der Anfangspunkt dieses Buches besteht eben darin, dass wir sagen, wir können die ganzen Illusionen der vergangenen 30 Jahrzehnte teilen. Das sind viele Menschen wissen nicht, wie es weitergehen wird. Und zu Anfang des Buchs haben wir die Frage sehr wichtig gefunden, die Obama gestellt hat, als er das Weiße Haus verließ. Trump stand sozusagen schon vor der Tür und Obama fragte, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Nein, er sagte nicht, was haben wir falsch gemacht, sondern er sagte, was, wenn wir falsch gelegen hätten? Sozusagen, dass wir nicht verstanden hätten, diese Natur der Nachkriegsperiode. All dies kam zusammen, diese Gedanken kamen zusammen in Form eines Warum-Buches. Wir stellten uns die Frage nach dem Warum so vieler Dinge. Und es geht nicht nur darum, wie die Osteuropäer ihr geschichtliches Kapitel geschrieben haben, ihr neues, oder die Amerikaner. Alle schrieben über alles Mögliche, aber wir glaubten, dass es ein weltweites Phänomen gibt, über das man schreiben muss. So haben wir ein Kapitel über Russland, ein Kapitel über Mittel- und Osteuropa, ein Kapitel über Amerika und ein Kapitel über Russland. Und das Buch sollte natürlich auch von den Westeuropäern gelesen werden. Das Ganze basiert ja auf der Entwicklung der deutschen Realität.
Was haben wir das richtig verstanden? Die Welt nach dem Fall des Berliner Mauer. Und was wir haben irgendwie verstanden, ist, dass das Westen, die Leute, die glauben in universalistische Normen und so weiter, sie haben nicht verstanden, wie das sieht von außen hinein. Das heißt, Universalismus scheint als Partikularismus von der Außenwelt. Man sagt, das sind die Werte von den Leuten, die reich sind, die weiß sind, die wohnen in den Großstädten und so weiter. Und dies ist unser Problem. Ein großes Problem für Liberalismus heute ist, dass wir irgendwie eine Ideologie der Privilegierten und natürlich auch mit im Verhältnis zu Migrationsproblemen. Man sagt, Toleranz wird eine Ideologie der Privilegierten, der Unternehmer, die wird Arbeiter haben, und die Frauen, die möchten eine Putzfrau im Haus haben. Das ist eigentlich ein großes Problem für Liberalismus. Es kann nichts sehen, und wir haben das in Amerika, in Großbritannien. Das Brexit-Votum war eine Überraschung für Leute, weil man hat keine Freundin, die dafür gewählt hat. Also das ist diese Unfähigkeit, unsere universalistische Normenwelt zu sehen von dem anderen Gesichtspunkt. Und das ist für uns ein Geschwäcker und eine Fragilität und eine Herausforderung für Liberalismus.
Dass es schwierig ist, die andere Seite zu verstehen.
So it's difficult to understand. Genau. Mm-hmm. Ja, das ist sehr wichtig, denn bei dieser Polarisierung haben die Leute oder fürchten die Leute immer, dass wenn man etwas versteht, dass man es auch rechtfertigt. Aber das ist nicht so. Die Leute haben immer Angst, dass sie das Falsche denken, und die Menschen rechtfertigen sich also immer wieder. Von diesem Standpunkt war unser Buch natürlich eine Argumentierung in zwei verschiedene Richtungen. Auf der einen Seite sagen wir, das Ende des Liberalismus ist da, und das glauben wir nicht. Die anderen sagen, wenn wir heute Wahlen abhalten würden, dann würde das alles wieder in die rückwärtige Richtung gehen. Aber wir müssen uns klar machen, etwas ist zu Ende gegangen. Wir sind dabei, einen Wandel zu erleben derzeit. Und das war im Prinzip auch der Punkt, der meiner Meinung nach auch den Unterschied macht. Viele Menschen verstehen einfach nicht, was heute um sie herum vorgeht.
Die Veränderung der Welt ist, was heute in Hongkong geschieht, wo diese jungen Leute mit der amerikanischen Fahne herumgehen, als ob Amerika stand immer noch mit ihnen. Das ist nicht mehr so, dass die Amerikaner für Menschenrechte, Trump hat Xi Jinping kommuniziert, dass wir schweigen darüber, wenn man hat ein gutes Verhandlungsverhältnis zu China. Und das ist eigentlich, man sieht, dass das ist vorbei. Die Welt, in welcher Amerika wird irgendwie die militärische Unterstützung der liberalen Idealen, ist vorbei. Und deswegen, wie man kann Liberalismus irgendwie retten nachher, die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Das ist kontingent, das ist nicht ein Schicksal. Aber das hängt von der Tätigkeit von Politikern, besonders von europäischen liberalen Politikern. Wenn die können in diese neue Welt, in eine Welt, in welcher Liberalismus ist nicht der universale Modell, Vorbild, sondern nur eine unter anderem. Aber immer noch mit der Pressefreiheit, man sollte nicht die Leute in Gefängnis schicken ohne Grund und so weiter. Alle diese liberalen Werte sind immer noch wichtig und immer noch von hohem Wert. Aber man kann nicht erwarten, dass die ganze Welt darunter sich kniet.
Ich fand den Begriff, dass Sie sagen, Sie möchten Verständnis, Sie wollen erstmal die andere Seite verstehen, dass man versteht, wo ist der Liberalismus hingegangen oder warum ist das alles so. Das finde ich ein guter Vergleich, weil ich das in Ihrem Buch sehr gut wiederfinde, diese Idee. Fangen wir mal an, Verständnis. Sie sind Amerikaner, Mr. Holmes. Sie sprechen perfekt Deutsch, weil Sie in Heidelberg studiert haben, haben Sie mir vorhin erzählt. Aber erklären Sie uns mal diese Geschichte. USA ist eigentlich die liberale Hegemonialmacht immer gewesen. In den USA steht die Freiheitsstatue. Warum schwören die Amerikaner ab? Warum hören die Amerikaner auf, eine liberale Hegemonialmacht zu sein?
Das ist so mysteriös. Aber man fängt davon an, dass in den 80er Jahren, natürlich Trump ist nicht die Erklärung alles, aber warum so viele Leute unterstützen Trump? Das ist die Frage. Aber Trump in den 80er Jahren haben immer gesagt, wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, aber trotzdem, die Deutschen und die Japaner verkaufen Autos und alle diese guten Autos auf unsere Straße, das ist ersetzlich. Und der Idee des Nachkriegszeit war, dass man muss, das erste Prinzip war die Militarisierung, die Wiedermilitarisierung der deutschen und japanischen Nationalismus zu akzeptieren und stattdessen die Industrialisierung der deutschen und japanischen Nationalismus irgendwie zu unterstützen. Und Trump hat gesagt, das ist nicht wahr, wir müssen das. Niemand hat ihm so gehört vor dem Aufstieg von China. Und China hat eine neue Weltsituation gebracht, wo die Businessmänner sagen, die Chinesen, sie stehlen unsere Technologie und die Arbeiter sagen, nein, sie stehlen unsere Arbeitsplätze. Und das heißt, diese Idee von Trump, das ist unglaublich, aber Amerikaner sind die größten Verlierer der Amerikanisierung der Welt. Das ist unverständlich. Am ersten Blick, das man kann nicht verstehen. Aber Trump sagt das und die Leute glauben es, weil die Leute, die uns kopieren, sie ersetzen uns. Und das hängt auch zusammen mit der Idee von Migranten, weil die Mexikaner und die Südamerikaner, sie werden uns kommen und unsere weiße Bevölkerung werden ersetzt dadurch. Also es ist ganz paradox, weil in Osteuropa die Idee, dass der Nachahmer hat Ressentiment. So, die Nachahmer hat Ressentiment für die Nachgeahmte und in Amerika ist das Gegenteil. Die Nachgeahmte fühlt Ressentiment im Verhältnis zum Nachahmer. Und das ist das eine prinzipielle Thema unseres Buches, wie dieser Nachahmungsbegriff irgendwie umgekehrt ist. Aber kommt zu das fast dasselbe Rhetorik. Orban und Trump, Kaczynski, Trump sprechen in dasselbe Weise. Das ist unglaublich. Wie kann das sein? Besonders, weil Amerika ist eine die Mischung von Gruppen und Ethnien und Religion in Amerika ist so weit verbreitet, man kann nicht zurück zu einem weißen christlichen Amerika kommen. Das ist unmöglich. Das ist ein Formel für Gewalt nur. Aber das, ich meine, wir haben nicht einen ganzen Erklärung, aber man sieht, dass in diesem Nachahmungsbegriff man findet irgendwie eine Weise, alle diese Teile irgendwie die Zusammenhänge klar zu machen. Das ist unser Versuch.
Also Sie sagen, die Amerikaner haben irgendwann gemerkt, dass die ganze Welt amerikanisiert ist und gleichzeitig ist dieser fulminante Aufstieg Chinas, der viel verändert hat. Das sind zwei Faktoren. Über China möchte ich noch mal gleich mit Ihnen sprechen. Ich würde gerne mit Herrn Krastev über auch sein vorhergehendes Buch sprechen, After Europe. Sie sind durch dieses Buch sehr bekannt geworden in Europa, weil Sie analysiert haben, was eigentlich aus unserer Sicht mit diesen Mittelosteuropäern los ist, mit den Polen, mit den Ungarn. Warum haben die diese antiliberalen Ansichten? Und Sie schreiben, in diesem neuen Buch analysieren Sie es gemeinsam sehr gut, aber Sie schreiben es auch in Ihrem vorhergehenden Buch, die fühlen sich kolonisiert als Kolonialvölker in Europa. Das ist ja eine steile These. Erklären Sie uns das bitte mal.
Das ist ja der Hauptunterschied zwischen der Nachahmung und der Kolonisierung. In der Vergangenheit gingen die westlichen Länder nach Afrika. Die Afrikaner wollten natürlich den Westen nicht nachahmen, weil sie gar nicht wussten, was der Westen war. 1989 war aber eine ganz besondere historische Situation. Die Menschen wollten ganz einfach normal sein. Was hieß das für sie? Das hieß sein wie die im Westen. Und dadurch kam es zu so einer Überstülpung der westlichen Weltbilder in den östlichen Ländern. Das Problem war eben, dass die Menschen im Ostblock sagten, wir wollen normal werden wie die Westler. Aber was heißt denn normal? Norm ist eine Norm. Die gibt es zum Beispiel als eine Norm, dass Korruption verboten ist. Also ist es normal, dass man nicht korrupt ist. Aber in einem osteuropäischen Land ist die Korruption normal. Sie ist alltäglich, also ist sie auch wieder normal. Und da sitzt man dann in einem Paradox. Auf der einen Seite will man normal sein, aber diese Normalität, da kollidieren sie mit der Normalität in ihrem alltäglichen Leben. So, das heißt also, auf der einen Seite war das Bedürfnis da, die Gesellschaften zu verändern, um so normal zu werden wie die Westler. Aber dann hat man festgestellt, im Westen, die sind ja auch korrupt. Zum Beispiel die Italiener oder die Deutschen, die sind ja auch alle korrupt. Die verstecken, die verbergen das nur viel besser. Also von diesem Punkt gesehen, kommt die Kolonisierung rein als ein politischer Punkt. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Die seltsame Geschichte von 1989 war ja eben, dass es eine kollektive Entscheidung dieser europäischen Gesellschaft gab, dass wir in Osteuropa keine Experimente gewünscht waren, sondern dass man den Westen nachahmen wollte, die westlichen Normen übernehmen wollte. Aber dabei hat man vergessen, dass der Westen sich auch permanent veränderte. Nehmen Sie ein Beispiel. 1989 war man in Polen sehr glücklich, jetzt auch zum Westen zu gehören. Und der Westen war damals antikommunistisch, war sozial sehr konservativ. Die Kommunisten standen gegen die Kirche, aber die Leute im Westen gingen in die Kirche. Und dann haben die Polen gesagt, so wollen wir auch werden. Aber der Westen 30 Jahre später ist nicht mehr der Westen von damals. Es hat sich alles verändert. Und jetzt wollen sie dieses neue Gesellschaftsmodell nicht mehr haben. Das hat sich 2009, 2010 massiv verändert mit der Weltwirtschaftskrise und der Finanzkrise. Da ist dieser Molotow-Cocktail entstanden, der dann den Leuten vor dem Gesicht explodierte.
Darf ich etwas dazu
ja, bitte.
Sagen? Es gibt zwei, Kolonisierung ist ein merkwürdiger Begriff, aber man kann sagen, dass Demokratisierung in Osteuropa war erlebt als Beleidigung oder Demütigung in zwei Arten. Einer ist, dass die Westeuropäer haben gesagt, wir werden euch europäisieren. Ja. Aber die Leute haben gesagt, wir sind schon Europäer. Was heißt das? Wir sind nicht Afrika. Wir sind Europa. Also das war ein Problem. Und das Zweite ist, dass die war eine Erwartung, dass diese Polen, diese Nationen werden demokratisieren in demselben Moment, in welchem alle ihre Gesetze waren in Brüssels verfasst. Und das ist irgendwie, wie kann man demokratisieren, wenn die Ausländer unsere Gesetze fassen? Also das war auch ein, das nicht kolonisieren, aber das war nicht erlebt von ihrem Gesichtspunkt wirklich wie mit, das war ein Mangel von Respekt, das war so erlebt.
Ein Mangel von Respekt, Kolonisierung nennen Sie das. Es ist natürlich für ein bisschen eine provokative These. Man muss immer sagen, diese Länder sind freiwillig beigetreten, ja, freiwillig. Und sind in der ganz EU klar. Die größten Netto-Subventionsempfänger. Also das Kolonisierung ist natürlich nicht freiwillig und ist Ausbeutung. Es ist wirklich eine starke These. Man muss das Buch lesen, um es in Gänze zu verstehen. Ich fand es sehr, sehr spannend, was Sie sagen, dass sich auch diese Länder wie Polen, auch vor allen Dingen die baltischen Staaten, eigentlich in einer Situation wie die DDR vor dem Mauerfall befinden. Denen laufen nämlich alle Leute weg. Und die müssen diese Propaganda machen gegen den Westen, um ihre Leute zu halten. Das sind starke Thesen in Ihrem Buch gewesen. Ich möchte jetzt abschließend noch einmal von Ihnen beiden noch eine Einschätzung hören, gerne am Ende unseres Gespräches. China, der große Gegenspieler der USA, in seinem Weltbild, wir haben ja schon zu Beginn darüber gesprochen, wird China die neue Hegemonialmacht der Welt? Was kommt auf uns zu, wenn Liberalismus nur noch eine Form ist von vielen anderen Spielarten? Vielleicht könnten Sie beide noch mal eine kurze Einschätzung geben.
Listen, none of us is a specialist on China.
Niemand von uns beiden ist ein Spezialist für China. Wir wollten aber in dem letzten Kapitel noch etwas unseres Buches noch etwas Wichtiges zeigen. Im Kalten Krieg standen sich zwei Ideologien gegenüber, der Kommunismus und die freie Welt. Und beide wollten, hatten diesen missionarischen Eifer, die Welt in ihrer jeweiligen Richtung zu verändern. Das Recht also, einer Supermacht die Welt zu beherrschen. China will aber nicht imitiert werden. China will wirtschaftlich stark sein und China legt es nicht darauf an, dass andere Länder es nachahmen. Sie exportieren Überwachungstechnologie beispielsweise. Aber wenn wir jetzt, wir können nicht davon ausgehen, dass das Zusammenprallen von China und den Vereinigten Staaten so etwas ist wie der der Kalte Krieg. Im Kalten Krieg stießen zwei große Nationen aufeinander. Das ist heute nicht mehr so in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China. Wenn man also unsere Erfahrungen aus dem Kalten Krieg jetzt übertragen will auf die Entwicklung Chinas in Zukunft, dann macht man da einen Fehler.
Ja, also China ahmt nicht nach. Das ist der ganz große Unterschied. Aber vielleicht noch von Ihnen, Mr. Holmes, eine Einschätzung. Wie sieht die Welt denn dann aus abschließend? Vielleicht können Sie das noch mal kurz zusammenfassen, womit Sie sich in Ihrem Buch sehr intensiv beschäftigen. Wie sieht die Welt aus?
Wie sieht die Welt aus?
Ja,
eine ganz einfache Frage.
Ja,
natürlich ist das Ganze.
Die Welt sieht also in dem Szenario Ihres Buches, wenn der Liberalismus nicht mehr dominiert.
Ja, das habe ich verstanden. Aber ja, am meisten natürlich, die Zukunft ist noch nicht geschrieben, die Zukunft ist offen, das ist irgendwie eine, was wir sagen, das ist nicht mehr, man kann nicht mehr sagen, dass wir wissen, wo die Richtung der Geschichte uns bringt. Das ist sicher wahr. Aber wir haben viele so irgendwie Herausforderungen. Ich würde ein bisschen über China sprechen dann am Ende, dass natürlich die Chinesen möchten nicht sich selbst zu replizieren, zu duplizieren in andere Länder. Aber sie fragen jetzt, dass die amerikanischen und europäischen so Medien zum Beispiel schweigen über Probleme in China. Die sprechen, man kann nicht über Winnie the Pooh sprechen, weil die haben irgendwie eine Angst von Ansteckung, von der Pressefreiheit, Sprecherfreiheit. Das wird ein Problem für China. Und deswegen die liberale Welt muss sich selbst fragen, wie viel können wir akzeptieren, diese Pressezensur, um Zugang zu diesem großen Markt zu haben. Das ist irgendwie ein Konflikt zwischen unseren Werten, unsere tiefsten Werte und das Interesse an das chinesische Reichtum. Das ist eine unheimlich wichtige Frage, die noch nicht geantwortet ist.
Stephen Holmes, Ivan Krastev über das Ende des Liberalismus. Das Buch heißt Das Licht, das erlosch, erschien bei Ullstein, in der Übersetzung von Karin Schuler. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank hier, liebe Gäste am blauen Sofa, für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja.